There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Welche Rolle spielt die Selbsthilfe und insbesondere die kultursensible Selbsthilfe bei der Förderung und dem Erhalt unserer Gesundheit? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute und damit hallo und herzlich willkommen zum Gedankensalat-Podcast, euer Lieblingspodcast für spannende Einblicke und inspirierende Gespräche. Ich bin Adwa und heute tauchen wir in die Welt der kultursensiblen Selbsthilfe ein. Wir haben eine besondere Expertin dabei, Lioba Heul, die in einem Projekt der kultursensiblen Selbsthilfe tätig ist und mehrere Selbsthilfebeauftragte koordiniert. Gemeinsam werden wir verschiedene Aspekte dieses wichtigen Themas erkunden. Willkommen, Lioba.
Hallo, Erwa, und danke für die Einladung.
Ja, wir sitzen heute bei mir in der Wohnung. Lioba hat sich auf den Weg gemacht und es ist wirklich sehr heiß gerade, ne?
Wirklich sehr, ja.
Der Sommer ist auf jeden Fall da. Deswegen machen wir eine kurze, knackige Folge, würde ich sagen. Hört auf jeden Fall bis zum Ende zu, denn da gibt Lioba dann Tipps für alle, die an der Selbsthilfe interessiert sind. Und an dieser Stelle auch ein kleiner Hinweis, dies ist die erste Folge einer Selbsthilfereihe. Es kommen noch weitere Folgen mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen. Also bleibt auf jeden Fall dran und folgt mir auf Instagram, um mitzubekommen, wenn die nächste Folge online geht.
Ihr hört Gedankensalat. Der ultimative Podcast mit Adwa Nuri Yilmaz. Viel Spaß beim Hören.
Genau, ich würde sagen, wir tauchen mal gleich ein ins Thema. Und ich habe ja Gesundheitskommunikation studiert, so wie manche Zuhörerinnen vielleicht wissen. Und aus dieser Perspektive gedacht, ist Selbsthilfe für mich ein Instrument der Gesundheitsförderung, der Gesundheitserhaltung auch. Und spielt auch für die Gesundheitsversorgung in diesem Land, die ja irgendwie den Bach runtergeht, eine große Rolle. Egal, ob es chronische Krankheiten sind oder ob es psychische Probleme sind oder aber auch Behinderung oder soziale Probleme. Also es gibt auch Selbsthilfegruppen zu Rassismus beispielsweise oder für Rassismusbetroffene. Ja. Genau. Und um das so ein bisschen einzuordnen, möchte ich euch ein paar Zahlen nennen. Annähernd 3 Millionen Menschen mit sozialen oder gesundheitlichen Problemen engagieren sich in Deutschland in ungefähr 70.000 bis 100.000 Selbsthilfegruppen. Also ich war ein bisschen geschockt von der Zahl, weil ich nehme Selbsthilfe immer so als Randthema der Gesellschaft wahr. Wie siehst du das, Lioba?
Wovon warst du geschockt? Ich muss gleich eine Gegenfrage stellen.
Dass die Zahl so groß ist.
Die 100.000 oder die 3 Millionen?
Beides.
Ja, wobei die Zahl der Selbsthilfeaktiven ist noch größer.
Ja.
Man geht davon aus, dass 4 bis 6 Millionen Menschen mittlerweile in der Selbsthilfe aktiv sind. Diese 70.000 bis 100.000, diese Angabe der Selbsthilfegruppen, die ist ein bisschen veraltet.
Okay.
Die ist aus den 90er Jahren und eigentlich hat sich seitdem niemand auf den Weg gemacht, diese Angaben nochmal zu überprüfen.
Mhm.
Und das sind ja auch nur Gruppen, die damals, ich glaube, das war 95 oder so, ich will es aber jetzt nicht genau beschreiben, die damals erfasst wurden. Das sind auch nur die Gruppen, die irgendwo tatsächlich auftauchen in den Selbsthilfekontaktstellen, in den Beratungsstellen zur Selbsthilfeunterstützung. Und möglicherweise, oder wir wissen, dass es ganz viele Gruppen gibt, die gar nicht irgendwo registriert, in Anführungsstrichen sind. Es gibt wahrscheinlich noch eine ganz hohe, ich nenne es jetzt mal Dunkelziffer, aber es ist schon eine ganze Menge, die in Selbsthilfegruppen gehen und ich glaube, dass das der Beweis ist, dass das ein Erfolgsmodell ist, dass das wirklich unterstützen kann.
Auf jeden Fall. Wenn man Selbsthilfeaktive fragt, dann berichten sie ja auch von den positiven Wirkungen und Nutzen. Und da möchte ich dich fragen, wie kann die Gesundheitskompetenz der Patienten durch Selbsthilfe gestärkt und weiterentwickelt werden? Und welche Ziele verfolgt Selbsthilfe?
Ich glaube, machen wir es mal anders. Ich habe mal eine Frau gefragt, die in eine Selbsthilfegruppe geht. Warum gehst du in eine Selbsthilfegruppe? Und weil ich bin selber nicht selbsthilfeaktiv. Ich sehe das Ganze nur aus der professionellen Sicht. Und die ist ja relativ eingeschränkt. Und diese Frau hat mir gesagt, weißt du, wenn ich eine Frau, die an Krebs erkrankt war, die sagte, wenn ich dann irgendwann aus den medizinischen Kontrollen rauskomme, irgendwann ist das so, ne, dass ich die Therapien und die Nachbetreuung, was auch immer da angesetzt wurde, verlasse, dann stehe ich aber mit meinen Ängsten da. Mhm. Und dann kann ich in die Selbsthilfegruppe gehen und sagen, ich habe heute Nacht das und das gespürt oder mir geht's gerade nicht gut oder mein Körper reagiert gerade ganz komisch. Und das sind Sachen, da rennt niemand sofort zum Arzt oder zur Ärztin, sondern versucht das eher wahrscheinlich mit sich selber abzumachen. Und dann hat man so einen Resonanzboden in einer Selbsthilfegruppe, die auch sagt, ja, also die Menschen da sagen, ja, das kenne ich und das habe ich auch gehabt. Und vielleicht dann auch sagen können, versuch doch mal das oder versuch mal das, um es für sich einzuordnen. Und gleichzeitig aber auch dieses Gefühl zu kriegen, ich kann mich ernst nehmen mit dem, was ich habe. Das Beispiel, was mir auch noch einfällt, ist ja relativ aktuell. Es gibt nach der Corona-Pandemie sehr viele Long-Covid-Gruppen, die sich gegründet haben von zum Teil sehr jungen Menschen, die auch nicht immer schwer erkrankt waren, die Corona hatten, unter starken Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen auch oder Komplikationen leiden, zum Teil nicht arbeitsfähig sind, die mit ihrer mit ihren Symptomen, die sie haben, aber irgendwie gar nicht so klarkommen. Und wenn sie damit zum Arzt gegangen sind, also die Menschen berichten, dass sie gehen zum Arzt und sagen, wir haben die und die Sache, ich kann damit nicht arbeiten, weil es mir nicht gut geht, sind sie da oft auf Unverständnis gestoßen. Mhm. Und für sich eine, was sie empfinden, was sie merken, was sie spüren, das mit anderen zu teilen, die sagen, ja, mir geht das auch so. Ich finde, das hat ganz viel mit, auch mit Krankheitsbewältigung zu tun, zu akzeptieren, das ist jetzt so und dann die Frage zu stellen, wie machst du das, wie gehst du damit um, um dann auch vielleicht nochmal neue Wege zu beschreiten. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Gut, was Selbsthilfe kann. Und ich finde das schon bemerkenswert, muss ich sagen, was das für Effekte sind.
Ja.
Du hast auch noch danach gefragt, was macht das in unserem Gesundheitssystem? Das war ja jetzt eher diese individuelle Seite der Betroffenen oder der Selbsthilfeaktiven, besser gesagt. Ich glaube, dass es eine große Entlastung für unser Gesundheitssystem ist, dass Menschen dadurch möglicherweise weniger zum Arzt, zur Ärztin rennen. Dass, wenn man mal auf die mentale Seite von Gesundheit auch blickt, dass dort auch Therapien, Psychotherapien nochmal eine ganz andere Unterstützung erfahren. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Faktor. Es hat mal der Seehofer, der war mal irgendwann Gesundheitsminister, auch, glaube ich, in den 90ern, der hat mal gesagt, das ist die vierte Säule im Gesundheitssystem. Mhm. Ja, das ist schon sehr hochgegriffen. Aber es ist de facto eine Riesenunterstützung fürs Individuum. Mhm. Ne?
Ja. Ja, kurzer historischer Exkurs. Selbsthilfegruppen sind ja auch in den 70er Jahren so als psychotherapeutische Selbstbehandlung in kleinen Gruppen entstanden. Am Anfang von der Ärzteschaft noch sehr kritisch beäugt. Aber heute kann man definitiv sagen, und das gibt die Literatur auch her oder die wenige Forschung, die es gibt zur Selbsthilfe, dass Selbsthilfe ein integrativer Bestandteil des Gesundheitssystems geworden ist und auch anerkannt werden sollte. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, um diese Zugänge zu schaffen, weil ich habe das Gefühl, Leute haben eigentlich gar keine Berührung mit Selbsthilfe, es sei denn, man stolpert zufällig darüber irgendwie. Mhm. Auch ich hatte gar keinen Plan davon, bis ich mein Praktikum bei euch vor 2 Jahren angefangen habe, so wirklich, ja klar hat man das mal gehört, vielleicht denkt man dann so die erste Assoziation, anonyme Alkoholiker, aber Selbsthilfe ist ja so viel mehr und darauf gehen wir auch später noch ein, es kann so unterschiedliche Formen annehmen. Das zu sehen war für mich irgendwie, augenöffnend.
Ja.
Ja, ja. Ne?
Aber ich wollte noch was ergänzen, was du gerade gesagt hast, es ist durchaus schon nicht immer so einfach, wenn Menschen in Selbsthilfegruppen gehen und das dann ihrem Arzt oder ihrer Ärztin sagen, das ist nicht immer akzeptiert. Mhm. Es gibt auch Aussagen, dass Ärzte sagen oder Ärztinnen sagen, wenn es ihr gut tut, also so ein bisschen das ins Lächerliche ziehen auch. Ne? Ja, genau. Oder auch tatsächlich gar keine keine Berührungspunkte dazu haben oder es auch als Konkurrenz sehen. So nach dem, also wenn ich wenn ich erkrankt bin, ich bin in einer Selbsthilfegruppe und dann lerne ich auch viel über, ich kriege Informationen, ich lerne viel über Therapien und so, dann gehe ich doch ganz anders auch zum Arzt oder zur Ärztin und sage dann so, ich hätte gerne das und das oder könnten Sie das vorstellen? Du wirst ja in dem Moment, näherst du dich einer Augenhöhe an und nicht jeder möchte das.
Das stimmt.
Oder jede möchte das. Ja. Und ja, ich glaube, dass es leider oftmals noch so eine kleine, so ein kleines Randgebiet ist und diese Ergänzung nicht von jedem oder jeder Person im Gesundheitssystem wahrgenommen wird, leider Gottes, oder in der gesundheitlichen Versorgung.
Ja, ne? Ich möchte noch kurz ein Zitat anbringen, was ich so gelesen habe bei meiner Recherche, und das fand ich, trifft den Geist von Selbsthilfe, glaube ich, ganz gut. Und vielleicht kannst du das bestätigen oder verneinen. Und zwar heißt es, nur du allein kannst es, aber du kannst es nicht allein. Ja, das ist es eigentlich, weil Gemeinschaft ist so viel wert und im Zuge unserer heutigen Gesellschaft diese Individualisierung, die stattfindet. Und man denkt, ja, ich gehe zur Therapie und dann ist es irgendwie getan. Ja klar, das kostet auch viel Überwindung. Aber trotzdem darf man nicht den Wert einer Gemeinschaft oder von Gleichgesinnten oder Leidensgenossinnen, sage ich jetzt mal ganz salopp, irgendwie kleinreden. Weil dieser Austausch, dieses Miteinander, das Unterstützen und irgendwie gemeinsam durch solche Krisen gehen oder irgendwie auch Verständnis und ein Gehör dafür finden, ist unverzichtbar, finde ich. Und ich spreche ja auch aus Erfahrung. Also Therapie ist nicht dasselbe, wie wenn ich mich mit jemandem hinsetze oder in eine kleine Gruppe setze und mit Leuten darüber rede, die Ähnliches durchgemacht haben oder sogar das Gleiche.
Ich höre das öfter mal, dass Menschen sagen, ja, das kann ich doch auch in meiner Familie. Das ist oftmals bei Menschen mit Migrationsbiografie, die sagen oftmals, ja, das regle ich in meiner Familie und so. Und ich würde drauf wetten, also wenn ich bei mir zu Hause 3 oder 4 Mal das gleiche Thema anschneide, dann finde ich Gehör. Beim 5., 6. Mal drehen sie wahrscheinlich schon alle, ach, jetzt fängt sie wieder an mit dem Thema. Und das ist, glaube ich, auch der Wert von Selbsthilfe, sich in Situationen reinzuspüren. Das können tatsächlich nur Menschen, die Ähnliches erlebt haben und da auch einfach ein Verständnis für finden und Entlastung finden. Das ist ja oftmals so, dass die Gruppen sich treffen. Manche, vielleicht freuen sich auch manche an, aber man geht dahin, trifft sich in unterschiedlichen Abständen. Manche treffen sich wöchentlich, das sind eher die Gruppen aus dem Suchtbereich. Manche treffen sich aber auch nur einmal im Monat. Dann gehen die wieder auseinander und dann kommen die wieder einen Monat später zusammen. Das ist nicht immer so, dass man sich vorstellt, oh, best friends. Da gibt's auch, weil unterschiedliche Menschen ja zusammenkommen. Das Thema ist ja das Verbindende. Man sucht sich ja jetzt nicht die Menschen aus, ach, die finde ich nett, die finde ich nett, die finde ich nett, sondern das Thema ist erstmal das Verbindende. Da gibt's auch manchmal Beef untereinander.
Klar.
Ist ganz menschlich auch.
Ja, da wo Menschen sind, gibt's auch Konflikte.
Gibt's auch Konflikte. Ja. Da gibt es dann die Selbsthilfe-Kontaktstellen, die möglicherweise da auch mal zu Rate gezogen werden. Ne? So könnt ihr uns auch von der Profi-Ebene helfen, vielleicht mal einen Konflikt zu klären oder so. Aber das, ich glaube aber vielleicht auch durch dieses, ich nenne es jetzt mal anonyme oder etwas anonymere als in der Familie oder im Freundeskreis, dass das ist vielleicht die Grundlage, sich nochmal entspannter öffnen zu können, weil man sich dann ja danach sowieso wieder nicht mehr sieht. Und man weiß, und das möchte ich auch nochmal sagen, man vergewissert sich auch immer wieder dieser Vertrautheit in der Gruppe. Das heißt, A, Vertrautheit und B, zu wissen, das, was da gesprochen wird, das geht nicht raus. Und das, ne, und das ist in der, wenn ich jetzt mal mit Blick auf kultursensible Selbsthilfe dieses Thema in den Vordergrund bringe, jetzt, das ist durchaus schwierig, weil Menschen mit einer Migrationsbiografie oftmals sagen, boah, ich weiß gar nicht, hinterher verklatschen die das in meine Community, was ich für ein Problem habe, und dann stehe ich da und kann mich nirgendwo mehr blicken lassen. Und das habe ich in unseren etablierten herkunftsdeutschen Gruppen, ich mache es jetzt mal so umständlich, habe ich diese Frage nach das, was hier bleibt, geht nicht raus, gar nicht groß erlebt. Das war so ein Selbstverständnis. Ne? Und die Sorge ist da bei den Menschen mit Migrationsbiografie noch deutlich größer. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja.
Habe schon unterschiedliche Gründe, ja, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Aber dann können wir auch mal direkt dort bleiben vielleicht. Wir werden noch über die African Moms sprechen beispielsweise oder aber auch über die Revolution im Iran, also Themen, die auf jeden Fall höchst spannend sind. Und vielleicht kannst du uns dann einfach mal jetzt hier kurz mitnehmen und erklären, warum insbesondere kultursensible Selbsthilfe so wichtig ist, vor allem in der heutigen Gesellschaft. Wenn wir uns Deutschland angucken als Zuwanderungsland, wir sind sehr divers, vor allem die Großstädte, kunterbunter Haufen, fällt nicht jedem, aber ist so. Welche Rolle nimmt da Selbsthilfe, kultursensible Selbsthilfe ein?
Ja, das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Mein Arbeitgeber ist ja der Paritätische und wir sind hier in NRW der stärkste Träger, was die professionellen Selbsthilfestrukturen angeht. Also wir haben 38 von 53 oder 54 Selbsthilfe-Kontaktstellen oder Selbsthilfebüros hier in NRW in unserer Trägerschaft. Und der Paritätische und auch alle anderen, die sich mit Selbsthilfe beschäftigen, haben irgendwann festgestellt, dass sich unsere, wie du sagst, vielfältige Gesellschaft sich aber nicht in den Selbsthilfegruppen abbildet. Also irgendwas ist da ja, was es vielleicht schwierig macht, Menschen mit einer Migrationsbiografie in die Selbsthilfegruppen zu bringen. So, und ich glaube seit 2008, 2009, auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, macht der Paritätische Projekte zu diesem Thema, eben aktuell das Projekt Kultursensible Selbsthilfe, um auf unterschiedlichen Arten und Weisen das Angebot Selbsthilfe in die Migranten-Selbstorganisation, in die Moscheevereine zu bringen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Und wir haben herausgefunden in vielen Gesprächen, dass das Thema oder das Angebot Selbsthilfe kein Angebot in den Herkunftsländern ist. Da gibt es diese Struktur Betroffene für Betroffene gar nicht. Da gibt es andere Selbsthilfestrukturen, aber genau diese Struktur nicht. Oder das Wort Selbsthilfe hat auch überhaupt keine Übersetzung, dass sowas konstruiert ist. Wir haben in einem Projekt Candy eine Yardim gemacht.
Ja, oh, das ist schön ausgesprochen.
Wunderbar. Aber das ist auch das Einzige, was ich kenne. Aber ich sage auch, diese Übersetzung ist so eine Krücke. Das gibt es eigentlich so im Türkischen gar nicht. Ja. Dann wurde das Danishma-Gruppe auch gut
ausgesprochen. Das ist richtig, ja.
Sehr gut.
10 von 10.
Jawohl. Und also Austauschgruppe, Gesprächsgruppe, wir haben unterschiedliches Wording auch genutzt. Ne? Mhm. Wenn ich Selbsthilfe als Wort nicht kenne, dann habe ich auch keine Idee, was ist das eigentlich. Ja. Ne? Und haben dann eben in unterschiedlichen Projekten überlegt, wie kriegen wir die Zugänge geschaffen? Erstmal in die Migrations-Communities oder Migrantinnen-Communities. Und aktuell ist es so, dass wir in diesem kultursensiblen Selbsthilfeprojekt mit 5 Migranten-Selbstorganisationen zusammenarbeiten, aus unterschiedlichen Herkunftsländern, Aserbaidschan, Russland, Ukraine, muss ja überlegen, die African Moms, African Moms sagt der Name schon, dann mit einem Arbeitskreis international aus Münster und mit dem VMDO in Dortmund und diese Selbsthilfebeauftragten, die Bestandteil dieser Community sind quasi so Werbeträger für das Thema Selbsthilfe und gucken, welche Themen schlagen da auf, ist da irgendwie so ein Impuls, vielleicht sich mit anderen austauschen zu wollen und da sind wir gerade dran. Und kultursensibel heißt, ich sag's jetzt mal, aus meiner Sicht ist mir sensibel einfach ein wichtiges Wort, weil ich immer gucke, was gibt's denn eigentlich schon in den Organisationen. Also ich gehe ja jetzt nicht dahin und sage, hey, wir haben den heißen Scheiß, ne? Und sage, Selbsthilfe ist jetzt hier das Angebot und all das, was ihr vielleicht an Austausch und Gesprächskreisen hat, ist es nichts gegen das, was ich hier im Angebot habe, sondern tatsächlich zu gucken, was gibt es da, was gibt es da für Themen, was ist auch kulturspezifisch, wo gibt es auch kulturbedingte Tabus und dann quasi das Angebot, was wir aus dem Projekt machen, Betroffene für Betroffene, das lege ich immer gerne mit unserem Beauftragten übereinander und dann machen wir was draus. Und das heißt aber, dass wir manchmal auch ein bisschen abweichen von unseren, ich nenne es jetzt mal klassischen, etablierten Selbsthilfestrukturen, dass manchmal vielleicht eine, ja, vielleicht auch eine Anleitung mit rein muss oder eine Leitung mit rein muss am Anfang, was ja eigentlich die klassische Selbsthilfe gar nicht vorsieht. Da gibt's zwar AnsprechpartnerInnen oder es gibt auch LeiterInnen, die mal so eine Gruppe eröffnen, die aber selber betroffen sind. Aber manchmal ist es eben auch wichtig, jemanden da reinzuschicken und zu sagen, so, ich bin jetzt hier und warte auf euch, dass ihr kommt und möchte, dass ihr Gruppe erlebt, auch vielleicht das Entlastende von Gruppen und einfach zu sagen, ist das was für euch oder nicht? Und ich habe meinen Frieden damit, wenn auch wenn es Widerstände gibt in der Migrantinnen-Community, die sagen, wir wollen das nicht, wir können nicht über das Thema reden, wir haben eben Angst, dass irgendwas weiter getratscht wird und so, dann kann ich sagen, dann ist das in Ordnung und ich möchte da nichts aufdrängen. Und da finde ich, das heißt für mich kultursensibel. Mhm. Und das vielleicht noch als Letztes, ich habe so lange geredet jetzt, aber dass es aber auch Selbsthilfestrukturen tatsächlich gibt. Es gibt ganz viele Austauschformate und die sind nicht immer themenspezifisch. Mhm. Aber es gibt durchaus auch Austauschformate, die auch eine Entlastung bringen und die außerhalb der Familie ist. Denn ich höre eben ganz oft das Argument, ja, wir reden das alles in der Familie, aber manche Menschen vertrauen sich auch an und sagen, nee, wir können aber auch nicht alles besprechen. Wir haben totale Tabus in der Familie, ja. Homosexualität, queere Szene, ne? Wo wir vielleicht in unserer Herkunftsgesellschaft hier in Deutschland schon mal ein bisschen offener werden, auch Stückchen für Stückchen, aber da gibt es noch eine gewisse Tabuisierung, aber da kann ich gut mit leben. Mhm. Ne?
Das ist okay. So, ja. Also diese Selbsthilfebeauftragten, verstehe ich das richtig, sind sozusagen Multiplikatorinnen für euch.
Das ist Werbebanner, genau. Die haben Selbsthilfe ist gut vorne auf ihrem T-Shirt, auf so einem virtuellen T-Shirt
Merch,
stehen. Ne?
Selbsthilfe-Merch, genau, Hammer. Genau. Kann man das kaufen? Und auf der anderen Seite dienen sie irgendwie für ihre Mitglieder sozusagen als Sprechrohr in eure Richtung, um ihre Bedürfnisse und Anliegen weiterzuleiten.
Genau. Ja.
Cool. Mich würde mal interessieren, was ist zum Beispiel, so kannst du ein konkretes Thema benennen, was häufig vorkommt oder was besprochen wird und aber auch, was zum Beispiel nicht besprochen werden möchte?
Der Klassiker ist, das zieht sich eigentlich durch die, durch alle Kulturen, die ich jetzt so ansatzweise kennenlernen durfte. Was immer geht, sind Elterngruppen von beeinträchtigten Kindern.
Mhm.
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Beeinträchtigungen jeder Art.
Mhm.
Da herrscht eine große Offenheit. Aktuell versuchen wir beim NDMO, ich müsste es jetzt ablesen, also NDMO ist ein russischer Verein in Düsseldorf, auch ein Dachverband, der hat, glaube ich, 21 andere kleinere Migranten-Selbstorganisationen unter seinem Dach. Und da versuchen wir jetzt gerade ganz aktuell eine Selbsthilfegruppe für Eltern und Angehörige autistischer Kinder und Jugendliche aufzubauen.
Hammer.
Richtig cool.
Mhm.
Das machen wir zweisprachig, auch diese Gruppe soll zweisprachig laufen, Deutsch und Russisch. Also der Verein, der NDMO ist halt auf mich zugekommen im Rahmen dieser Zusammenarbeit und hat gesagt, können wir dazu was machen.
Mhm.
Und das scheint, ich sag mal, thematisch ein Selbstläufer zu sein. Und das erlebe ich in unterschiedlichen Kulturen, dass dieses Thema Elternsachen einfach ganz gut gehen. Wir machen jetzt bei dem Kultur und Sport Aserbaidschan, das ist ja eigentlich ein Taekwondo-Verein, die sich aber empowern und ganz tolle Angebote machen. Da gibt es jetzt im September ein Elternseminar mit einer Hamburger, wie Adjektiv von Hamburg, keine Ahnung, mit einer Psychologin aus Hamburg, die extra anreist. Da geht es um aggressives Verhalten von Jugendlichen in der Familie, wo die Eltern in den Familien kommen, die Eltern nicht mehr klar mit ihren Kindern und wissen nicht, wie sie das wechseln sollen. Es geht zum einen darum zu gucken, wie entsteht diese Aggression. Also ist im Seminar, ist kein Einzelcoaching, ne? Aber es geht auch darum, und das muss ich sagen, das war mir nochmal besonders wichtig, den gesundheitlichen Aspekt da mit reinzubringen. Was macht das mit Eltern, wenn man so Agro-Kinder zu Hause hat? Das kann ja von bis, das kann ja richtig auch psychische Reaktionen hervorrufen. Ne? Und auch da ist das Eltern-Kind-Thema. Ne? Also Eltern-Kind-Thema ist da ein großes Ding in den Sachen. Also das ist was, was gar nicht geht oder was ganz schwierig ist in Mental Health Sachen. Das erlebe ich aber Beispiel bei den African Moms gar nicht. Du wirst die Mami ja von den African Moms auch interviewen, die sehr deutlich sagt, wir müssen raus aus dieser Tabuzone. Wir müssen transparent sein. Wir müssen Dinge benennen, beim Namen nennen, damit auch die Menschen sich empowern und sagen, ja, ich spüre da, das ist das, was ihr da berichtet, das bin ich und ich möchte was dagegen machen. Mit den African Moms haben wir zum Beispiel mit einer schwarzgelesenen Psychologin aus Tübingen ein Online-Seminar gemacht zum Thema Depressionen. Cool. Da habe ich auch noch mal ganz viel gelernt, was es heißt, kultursensibel zu arbeiten. Ich dachte, ja, dann rudern wir da eben eine Psychologin ran, ne, einen Psychologen und der macht einen Workshop. Da war es aber ganz wichtig, dass das eine schwarzgelesene Frau ist und die sich dann auch ganz langsam an das Thema rangetastet hat und die aber durch ihre auch aufgrund ihrer Herkunft genau wusste, was passiert denn da eigentlich, ne? Und da wurde es aber deutlich benannt. Wir haben einen ähnlichen Workshop mit der gleichen Referentin gemacht, mit einem Verein aus Köln. Und dieser Verein hat gesagt, bloß nicht Depressionen sowas in den Mund nehmen, dann vergraulen wir alle. Wir müssen von leichten Unpässlichkeiten, von Symptomen reden. Kommst du morgens nicht aus dem Bett? Bist du oft müde, antriebslos? Also wir mussten es wirklich spielerisch umschreiben. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, erstmal, was es heißt, kultursensibel zu arbeiten, die Organisation da als Expertinnen für sich selber zu nehmen und zu sagen, das ist unser Ansatz. Und wenn wir das so mit der Brechstange machen, dann vergraulen wir alle und dann schalten sie alle ab. Und bei den anderen, bei den African Moms, die sagen, ey, los, haus raus, sag, was los ist. Und das fand ich nochmal ganz interessant, wie unterschiedlich das war. Also Mental Health ist ein großes Thema, das ist auch in der, ich nenne es jetzt mal türkischen Community, ganz schwer, ne? Psychische Erkrankung, ganz schwer, wirst du vielleicht selber auch
ein Liedchen davon
singen können. Ich glaube, dass da brauchen wir auch noch einige Projektjahre, um da vielleicht eine Schallmauer durchbrechen zu können. Aber wir werden nicht müde und die Vorstände oder die GeschäftsführerInnen auch von den Migranten-Selbstorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen genau, wo es brennt, aber wissen natürlich auch, oder nicht natürlich, wissen aber selber auch gar nicht, wie sie wie sie ihre Leute da so hinkriegen. Die hören das in Einzelgesprächen und wenn wir aber dann mal eine Ausschreibung machen zu einem bestimmten Thema oder so, dann ist die, ich sag mal, Einschaltquote relativ gering.
Ich kann es mir vorstellen. Ja, die Hemmschwelle ist groß, aber wahnsinnig wie bedürfnisorientiert, aber auch irgendwie bedarfsgerecht ihr gleichzeitig da rangeht und mit so einer Wahnsinnsgeduld. Das sind ja Baby-Steps eigentlich. So, ne? Es sind große, große Schritte, wenn man es so im Kleinen sieht und ihr übt viel positiven Einfluss, glaube ich, auch dadurch aus, so auch durch eure Arbeit auf den Einzelnen. Aber wie du gerade auch schon sagtest, das große ganze Bild, das ist noch viel zu tun. Das sehe ich auch so, aber auch gesamtgesellschaftlich. Man kann das ja gar nicht so verallgemeinern. In der einen türkischen Gruppe ist es vielleicht so und in der anderen wieder so. Ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Und deswegen schickt diese Podcast-Folge bitte an eure Familienmitglieder, wenn hier Leute sind. Ja, an den Onkel, der meint, Therapie ist überbewertet. Und den Barber, der denkt, Homosexualität macht krank oder so.
Gibt's gar nicht.
Genau, gibt's gar nicht. Das ist nur eine Phase. Oder die Tante, die meint, man darf irgendwie häusliche Gewalt nicht benennen und die ganze Zeit. Genau. Send the message einfach.
Ja. Und das finde ich, was mich da so antreibt eigentlich, das frage ich mich immer mal wieder, ist, dass ja nicht das große Ganze, dann würde ich ja unglücklich, ja, ne? Das geht ja gar nicht. Ja. Aber wirklich so Momente, in denen ich das Gefühl habe, wir erreichen mit unserer Arbeit, ja, wie du sagtest, so Baby-Step-mäßig Einzelpersonen und die sagen, okay, das ist jetzt was, das spricht mich an und da möchte ich was machen. Bei den African Moms, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, die African Moms sind schon ein sehr selbsthilfeversierter Verein. Also die haben schon, sie haben sich über Facebook kennengelernt und haben eine Online-Selbsthilfegruppe.
Die ist ja riesig
inzwischen. Ja, total. Die haben ja bundesweit irgendwie 6.000 Mitglieder, MitgliederInnen. Keine Ahnung, ob man Mitglieder gendert. Egal, auf jeden Fall 6.000. Menschen, die ihnen folgen und die trauen sich, glaube ich, vielleicht ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen ganz viel, aber die trauen sich auch noch ein bisschen mehr jetzt mit unserem Support. Ich habe jetzt gehört, die wollen irgendwie eine eigene Website machen, die haben eine Website, aber wollen jetzt noch eine machen, speziell für ihre Selbsthilfegruppen.
Cool.
Die gründen jetzt eine Depressionsselbsthilfegruppe.
Wow.
Die haben auch eine Gruppe, stimmt, jetzt fällt es mir ein, wo dieses Eltern-Kind-Thema ist. Und wollen, das ist auch ein großes Ding, Domestic Violence, da wollen sie jetzt auch nochmal ran und, und ich so glaube, dass, ja, und ich, da kriege ich immer eine Gänsehaut,
voll,
weil ich denke, so krass, die sind, die machen sie auf den Weg und packen diese, und unterstützen Domestic Violence, die unterstützen die Frauen, die das erleben, die, ich habe so, Mami hat mal so ein paar Sachen erzählt, wie sie auch die Frauen dann aus den Familien rausholen und so, also ja, einfach so wichtig, ne? So toll.
Ja. Liebe, du hast uns schon richtig tolle Einblicke gegeben in deine Arbeit. Und bevor wir die Folge abschließen, eine letzte Frage an dich. Welchen Rat würdest du jetzt allen HörerInnen geben, die interessiert sind an kultursensibler Selbsthilfe, vielleicht selber aktiv werden wollen oder an einer Selbsthilfegruppe für XYZ interessiert sind? Was wärst du denn?
Es gibt, habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt in NRW Selbsthilfe-Kontaktstellen oder Selbsthilfe-Büros. Selbsthilfe-Büro ist die kleine Schwester von den großen Selbsthilfe-Kontaktstellen. und wenn ihr ein Thema sucht, wenn ihr euch was beschäftigt, geht auf www.selbsthilfenetz.de. Da könnt ihr euer Thema suchen, da könnt ihr die Selbsthilfe-Kontaktstelle in eurer Nähe suchen. Das ist ein ganz niederschwelliges Angebot. Ihr könnt da anrufen, ihr könnt eine Mail schreiben, ihr könnt auf dem Anrufbeantworter quatschen, wenn ihr euch nicht traut, direkt mit jemandem zu sprechen und euer Anliegen dort hinterlassen. Das ist immer ganz, das ist total seriös und auch, wie heißt denn das, nicht, wenn man nichts weiterredet. Also es ist kann auch anonym sein, genau.
Ja,
ich kann auch sagen, anonym sein. Und wenn ihr euer Thema vielleicht findet, vielleicht gibt es ja schon was bei euch in eurer Nähe oder im Umkreis, dann wendet euch an die Kontaktstelle, die können in eine Gruppe vermitteln, die können aber auch, wenn das Thema nicht zu finden ist, mit euch überlegen, wie können wir aus dieser Anregung, die von euch kommt, eine Gruppe machen. Und kommt aus eurer Passivität vielleicht raus und seht zu, wenn ihr euch das vorstellen könnt, dass ihr euch mit anderen verbindet und schaut einfach mal, ob Gruppe was für euch ist. Es ist nicht für jeden was, für jede Person was, aber es ist für ganz viele was in Deutschland und ja, und macht euch einfach auf den Weg. Ich glaube, das ist eigentlich, und der Rest kommt von selbst. Und ich glaube, dass da sehr viel positive Vibes. Ich bin jetzt mal ganz cool.
Vibes. Warum? Also wenn Lübe jetzt nicht sympathisch wird, dann weiß ich auch nicht.
Und wenn es um kultursensible Selbsthilfe geht, wir haben einen Facebook-Account, da mache ich jetzt noch mal eben schnell ein bisschen Werbung. Kultursensible Selbsthilfe, da packen wir ganz tolle Sachen drauf. Also auch Informationen. Wir stellen Bücher vor. Wir machen da ganz viel. Haben immer einen Spruch der Woche, den ich finde wir cool. Wir suchen da ganz tolle. Wir suchen da ganz coole Sachen raus. Und darüber könnt ihr auch Kontakt aufnehmen. Also es gibt da ganz viele Wege. Ich glaube, das Entscheidende seid ihr. Traut euch und macht euch auf den Weg. Das ist, ich glaube, das ist das. Ihr habt es in der Hand.
Das sind wundervolle Abschlussworte. Ich glaube, ich hätte gar nicht besser sagen können. Das ist das Beste, was ich je gemacht habe, mein eigenes Leben in meine eigene Hand zu nehmen. Zu sagen, ich komme jetzt raus aus dieser aus der passiven Opferrolle und zu denken, das Leben geschieht irgendwie an mir vorbei oder ist irgendwie, ich leide darunter. Mhm. Und dann rauszukommen und zu sagen, irgendwie ich bestimme, wo mein Leben auch lang geht. Und genau das wird dazu befähigt, euch Selbsthilfe eigentlich. Und ich habe zum Abschluss noch ein Zitat, was ich so passend fand. Einfach, Krisen sind Angebote des Lebens. Sich zu wandeln, man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit sein und zuversichtlich.
Ja, genau.
Schön.
Ja, schön. Wo hast du die Sprüche her?
Ich weiß nicht, ein bisschen googeln. Dann kommen sie sofort.
Können alle Sprüche der Woche werden für uns. Ja.
Du, da habe ich gar nichts gegen. Bitte taggen aber.
Alles klar, okay. Tun wir.
Ich danke dir, Leo, für die Gelegenheit, über dieses so wichtige Thema zu sprechen, für deine Zeit und für die Anreise.
Danke dir auch. Es
ist mir jedes Mal eine Freude.
Ja, mit dir. Sehr schön. Vielen Dank auch, dass du uns da so unterstützt und die nächsten Folgen auch mit uns machst. Vielen Dank.
So, liebe Hörerinnen, das war's für diese Woche. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Bitte folgt Leobas Facebook-Account Kultursensible Selbsthilfe auf Facebook und Instagram auch vertreten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiederhören!